bevor der Schreiber in Kapitel 5 wieder weitermacht mit Unterweisung, ruft er auf das zu achten, das wir bereits vernommen haben. Das beginnt in Kapitel 3, Vers 7 und geht bis zum Ende von Kapitel 4. 6 Aufrufe, auf das zu achten, das wir bereits gehört haben. Was sind das für Aufrufe? Lassen Sie mich mal den ersten Text lesen, die Verse 7 bis 11. Darum, so wie der Heilige Geist sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen, wie es in der Herausforderung am Tage der Versuchung in der Wüste geschah, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe setzten und meine Werke 40 Jahre sahen. Darum war ich entrüstet über jenes Geschlecht und sagte, immer irren sie im Herzen. Sie kannten nicht meine Wege, wie ich in meinem Zorn schwur, wenn sie in meine Ruhe eingehen. Bevor wir den Text auslegen, will ich noch einmal beten. Wir neigen das Haupt dazu. Herr, wir lernen aus deinem Wort, dass dein Reden nicht gleichgültig zu betrachten ist. Wir dürfen nicht mit dir spielen. Du bist ein wirklicher Gott, ein Lebender, nicht ein Toter. Du bist ein großer. Und wir zahlen einen zu hohen Preis, wenn wir nicht Acht geben, wenn du sprichst. Wir dürfen nicht an dir vorbeigehen. Wenn du den Mund auftust, dann müssen wir stehen bleiben und auf dich achten. Aber Herr, in uns ist in der Tat ein Herz, das keine Notiz von dir nehmen möchte. Ein Herz, das in der Tat abweicht von dir und eigenen nachgehen möchte, eigenen Interessen. O Herr, wir bitten dich, wirke du in uns. Bewirke du in uns eine Neigung zu dir hin, ein Hören auf dich, ein Achten auf, was du sagst. Herr, wir sind an dieser Stelle von dir abhängig und wir möchten uns beugen vor dir in unserer Sündhaftigkeit und uns von dir dieses Geschenk erflehen. Gib uns, Herr, ein Herz, das auf dich hört, auch jetzt. Amen. Dies ist die erste Aufforderung, eine Aufforderung, in der es heißt, verhärtet nicht das Herz. Diese Aufforderung kommt in Form eines Zitates aus dem Alten Testament. Und sie ist begründet in dem, was er bereits gesagt hat. Er geht auf das zurück, was er eben gesagt hat, in dem Wort darum. Mit anderen Worten, man soll noch einmal überfliegen eigentlich, was dort gesagt worden ist von Jesus Christus, dem hohen Priester, der unsere Sünden sühnte vor Gott, der für uns eintritt, der ein treuer, ein barmherziger hoher Priester ist. Nicht nur das, er ist mächtig, er kann helfen. Angesichts dessen, dass Gott sich so für uns zur Verfügung stellt in Christus, geziemt es sich, auf das zu achten, was er sagt, nicht wahr? Darum, so wie der Heilige Geist sagt, und jetzt zitiert er aus dem Alten Testament. Er hätte sagen können, Mose oder David, dies ist ein Psalmzitat, nicht wahr? Er hätte sagen können, David hat gesagt heute, so wie ihr seine Stimme hört. Oder er hätte sagen können, Gott sagt durch den Mund von David. So kann man manchmal sprechen. Aber es ist bezeichnend, dass der Schreiber des Hebräerbriefes auch diese Formulierung gebraucht, der Heilige Geist sagt. Das zeigt uns, dass wenn biblische Schreiber geschrieben haben, sie durch den Heiligen Geist geschrieben haben. Wie auch Petrus das festhält im 2. Petrusbrief. Wo die Schrift spricht, spricht Gott der Heilige Geist. Nicht nur ein Mensch, der das geschrieben hat. Der Heilige Geist sagt. Und was der Heilige Geist sagt, das ist immer gegenwärtig. Das ist heute ein Wort Gottes. Mit diesem Wort spricht er. Und was ist das Wort, das hier zitiert wird, das der Heilige Geist nahebringen möchte? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen. Der Heilige Geist sagt heute, wenn ihr seine Stimme hört, hört man sie nicht? Wenn Gott spricht, spricht er nicht laut genug? Was soll das heißen, wenn ihr seine Stimme hört? Trotz dessen, dass er laut spricht. Und wenn der Schreiber jetzt den Lesern das sagt, das ist ja ein Zitat aus dem Alten Testament, aber er sagt, er spricht, als ob Gott das heute zu ihnen sagen würde. Wo ist diese Stimme? Wie sollen die Leser sich das vorstellen? Wenn zum Beispiel der Brief nach Alexandrien in Nordägypten geht und dort eine christliche jüdische Gemeinde ist und der Schreiber jetzt sagt, wenn Gott seine Stimme ergehen lässt, dann sollt ihr nicht überhören, sondern darauf Acht geben. Wird Gott dann in Alexandrien akustisch hörbar sprechen? Jetzt haben wir einige Antworten. Welche ist richtig?
Dass man zuhören soll, wenn dieser Brief vorgelesen wird. Dass das jetzt Gottes Wort ist. Oder?
Nur so? Entschuldigen Sie, dass ich kontrolliere.
Ja, wenn Gott das Wort gelesen wird.
Nicht anders.
Nein, jedes Mal, wenn ein Wort gelesen wird oder dann spricht er.
Spricht er in uns?
Wenn das Wort in uns ist, ja.
Wie verstehst du das?
In dem Moment, wo wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, spricht der Heilige Geist ja in uns durch das Wort, aber nicht etwa durch unsere menschlichen Fähigkeiten, sondern einfach durch das Wort Gottes in uns. Das, was ich gehört habe, was ich gelesen habe, spricht dann.
Und wann kann man feststellen, ob dann gesprochen wurde in mir? Wie kann man das feststellen? Das wäre die Reaktion darauf. Ja, ich meine jetzt zunächst einmal, es gibt Christen, die fragen sich ja, wie soll ich wissen, ob Gott in mir gesprochen hat?
Steht geschrieben.
Was steht geschrieben? Was meinst du?
Gott kann in mir nichts anderes sprechen, als das, was er in der Schrift niedergelegt hat. Alles andere wären ja meine eigenen Gedanken.
Du meinst also, wenn wir sagen, Gott spricht in uns, dann ist das nicht eine zweite Erfahrung als die ich machte, als ich las.
Ich denke, wenn ich das prüfen kann an der Bibel, was ich gehört habe.
Wie bitte?
Wenn ich das prüfen kann, was ich gehört habe mit der Bibel, dass ich mir dann gewiss sein kann, dass Gott die Stimme war.
Es sind also zweierlei Reden. Eins in der Bibel und eins, was ich gehört habe.
Es kann beides sein. Ich denke, solange ich es prüfen kann und darauf Bezug nehmen kann, so ist es von Gott.
Und wie sieht das aus, wenn Gott zu mir gesprochen hat, worauf ich dann prüfen will? Bevor ich prüfe, was ist das für ein Reden?
wahrnehmen oder ein gedrängt werden in irgendeine Richtung.
Gedrängt? An welcher Stelle wird man gedrängt? Das, was Sie sagen wollten.
Wenn ich eine Entscheidung treffen muss und eine Entscheidung und weil in irgendeine Richtung, ja, das kann man schon damit.
Ja. Ja, das Gewissen setzt voraus, dass ich weiß. Ich nehme an, dass Sie aber an neue Informationen denken. Würde es also zweierlei sein.
Ich richte jetzt ein bisschen lauter, weil wir haben das hier im Ohr. Hier.
Ach so, ja. Ja. Ich bin noch nicht ganz im Klaren. Entschuldigung. Wie Sie über können Sie das noch näher beschreiben? Wie Sie, wenn Sie sagen, gedrängt werden. Ist das neue Information oder ist das eine Wiederholung von einer Information, die Sie schon irgendwo vernommen hatten? Geschieht das im Denken oder im Fühlen?
In beiden. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, ob es so das Fühlen ist oder das Denken.
Können Sie ein Beispiel geben?
Ich überlege gerade.
Wie lange haben Sie vor, hier zu bleiben?
Donnerstag.
Ich wollte nicht voraussetzen, dass es so lange dauern würde. Ich wollte nur ein Beispiel Ihnen helfen. Wollen wir jetzt sagen, wäre dies eine Möglichkeit, dass Gott Ihnen mitteilen würde, Sie sollten jetzt morgen abreisen? Wäre das für Sie eine Möglichkeit? Ist das im Rahmen Ihrer Vorstellungen? Sie würden also nicht die Möglichkeit erörtern oder in Betracht ziehen, dass Gott Ihnen mitteilen könnte.
Doch, ich würde diese, doch, dafür beten.
Also das wäre ein Beispiel.
Ja. Mhm.
Dass Gott Ihnen mitteilen könnte.
Ja. Mhm.
Und wo würde er, oh ja, das sagten Sie, das wüssten Sie nicht, ob das im Gefühl oder im Denken. Aber wenn es eine Mitteilung ist, dann müsst. Mit anderen Worten, Gott hätte die Fähigkeit, Ihnen Gedanken einzuflößen, die scheinen Ihre Gedanken zu sein, aber Sie würden den Eindruck haben, Sie kämen dennoch von Gott. Und Sie würden so eindrücklich sein, dass Sie den Eindruck hätten, Sie wären ein Drang, Sie müssten hier jetzt gehorchen. Oder Sie wären wenigstens aufgerufen zu handeln. Wenn das der Fall ist, dann ist es selbstverständlich, dass das Gefühl gleich nachgezogen wird, weil unsere Gedanken mit den Gefühlen gekoppelt sind. Das heißt, es wird sofort existenziell. Sie müssen sich sofort fragen, soll ich oder soll ich nicht? Ja. Und dann fragen sich, ja, Sie sagen, es ist schön hier, ich möchte nicht. Ja. Dann wird es zum Gewissen, dann wird es zu einer Gewissensfrage sofort. Ja. Und zu einer Gefühlsfrage, das heißt, eine Frage, was ist mir jetzt lieber, diesen Befehl zu gehorchen oder hier zu bleiben? Ja? Das ist klar. Ich will nicht voraus, ich meine, es gibt diese Möglichkeit, dass Gott uns solche Mitteilungen gibt. Ich meine aber nicht, dass sie an der Tagesordnung sind. Das heißt, ich nehme nicht an, dass Sie von solchen Eingebungen leben, oder?
Nein.
Nein. Sie würden nur die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es sowas geben könnte. Ich habe früher gemeint, das sei an der Tagesordnung. Und dann habe ich versucht, von solchen Eingebungen zu leben. Das hat mich manchmal in Schwierigkeiten gebracht. Ich hatte aber ein sehr sensibles Gewissen. Ich wollte den Willen des Herrn tun, ja. Ich will nicht sagen, dass es immer verkehrt war. Es kann sein, dass der Heilige Geist wirklich gesprochen hat und ich so weit gekommen bin, dass ich sagte, ja, ich weiß nicht mehr, wo ich dran bin. Und dann bin ich ungehorsam gewesen. Das will ich nicht außer Acht lassen. Aber ich habe wohl lernen müssen, dass ich das Reden Gottes nicht so sehr an dieser Stelle zu erwarten habe, als wirklich im Wort Gottes, und dann muss ich das überlegen und ich bin jetzt aufgerufen zu planen und zu entscheiden und so zu handeln, dass es diesem entspricht. An dieser Stelle ist unter Gotteskindern Meinungsverschiedenheit und zwar große Meinungsverschiedenheit. An dieser Stelle ist nicht nur Meinungsverschiedenheit, sondern auch große Ungewissheit unter Christen. Und es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn wir uns hier kurz Rechenschaft darüber geben, was ist denn hier gemeint mit der Stimme Gottes? Es gibt Christen, die leiden richtig unter Stimmen. Einige von ihnen sind sich vielleicht bewusst, dass diese Stimme nicht mehr Gottes Stimme sind, sondern eine andere. Aber viele Christen hören Stimmen und die sind so stark, dass sie fast akustisch sind. Und sie wissen, glaube ich, nicht, dass sie nicht Gottes Stimme sind. Andere Christen haben so viel von diesem gehört und das ist ihnen schon bis zum Hals, dass sie alles über Bord werfen und sagen, das gibt es überhaupt nicht. Ich selbst muss mein Leben planen. Ich muss entscheiden, wen ich heirate. Ich muss entscheiden, welchen Beruf ich ergreife. Ich darf da überhaupt nicht mich verlassen auf ein Reden Gottes. Sie sagen, das gibt es überhaupt nicht und ich bin es, der sein Leben plant. Es muss natürlich biblisch sein, aber sie erwarten keine persönliche Führung. An dieser Stelle gibt es Christen, die sagen, ja, es gibt eine Führung, aber da sind sie sich wieder nicht einig, wo geschieht diese Führung, wenn sie eine persönliche ist. Nehmen wir einmal dieses Beispiel vom Abreisen. Ist das in meinem Denken oder ist es in meinem Bereich meines Gefühls oder beides? Ich glaube, wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir meinen, das würde im Bereich des Empfindens sein. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns gewisse Dinge nahebringen will, aber, und da bin ich sehr dankbar, dass Sie das sagten, dass es eher wahrscheinlich im Bereich des Denkens sein würde. Ich bin der Meinung, ich habe den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, wo das Denken bei Christen vernachlässigt wird. Das hat seine Gründe. Wir leben in einer Zeit, wo das Bild eine viel größere Rolle einnimmt. Und man liest nicht mehr so viel. Es werden lange nicht mehr so viele Briefe geschrieben. Man kommuniziert also nicht brieflich. Und Briefe haben die Eigenart, dass sie uns nötigen, unser Denken zu formulieren. Sie regen an zum Denken. Wenn wir nicht mehr Briefe schreiben, dann ist das ein Zeichen davon, dass irgendetwas an dieser Stelle aufgehört hat. Wir rufen schon an, aber das ist nicht ganz dasselbe. Gott hat es für gut gefunden, nicht nur akustisch zu sprechen, nicht nur Propheten sprechen zu lassen, und zwar akustisch. Jesaja kann vielleicht zum Stadttor von Jerusalem stehen und rufen, und dann bleibt man stehen, hört, und er sagt dieses, was Gott jetzt zu seinem Volk sagt. Aber das blieb nicht beim Akustischen. Jesaja muss eines Tages aufschreiben. Und die Leute müssen das vor sich haben und sie müssen das überdenken. Wenn man etwas Schriftliches vor sich hat, kann man länger darüber nachdenken, als wenn man es akustisch hört. Sie hören die Nachrichten, ja, das registriert man, ja, aber das behält man nicht so gut. Und wenn man es aber vor Augen hat, dann kann man noch einmal lesen und es ist etwas anderes. Man denkt eher dabei. Viele Christen denken heute zu wenig. Und das bringt es mit sich, dass der Feind sehr schnell irreführen kann. Wir müssen bedenken, dass Gott gesprochen hat und geschrieben hat, beziehungsweise hat schreiben lassen, und dass er von uns erwartet, dass wir Kenntnis davon nehmen und dass wir darüber nachdenken. Und wenn wir das wenn wir das lesen, dann ist das der Zeitpunkt, wo Gott spricht. Ich weiß nicht, ob die Bibel jeden Ausdruck gebraucht, dass Gott durch sein Wort spricht. Das ist ein häufiger Ausdruck, den wir heute gebrauchen. Aber ich meine, er ist nicht ganz zutreffend. Er spricht in seinem Wort oder mit seinem Wort. Aber wenn ich sage durch sein Wort, dann hört sich das, als ob Gott ein Mittel gebraucht. Das Sprechen und dieses Mittel sind zweierlei. Es ist nicht so, Gott spricht, dies ist das Wort, das er spricht. Und dies ist die Stimme, jetzt schriftlich festgehalten, ja. Und dies ist die Stimme, die wir hören sollen. Wenn ich jetzt dieses aufgenommen habe und ich lege meine Bibel jetzt beiseite und ich gehe in den Tag hinein, dann erwartet Gott, dass was ich gelesen habe am Morgen immer noch in meinem Gedächtnis ist, beziehungsweise kann es zurückgerufen werden ins Gedächtnis, in Erinnerung. Das ist, was du meintest, Karl, es ist dann in uns. Und dies ist aber dasselbe, was hier steht, ja. Dies ist es dann, womit Gott dann weiterspricht, weil es das Wort Gottes ist. Wenn es ein Aufruf war, etwas, das mich schuldig macht zum Handeln, ich werde an eine Pflicht erinnert, dann wird es zu einer Gewissenssache. Dann, und das Gewissen ist gekoppelt mit dem Empfinden. Dann wird es existenziell. Dann muss ich mich überlegen, will ich oder will ich nicht gehorsam sein, ja? Dann wird es zu einem, dieses Gefühl, dieses Empfinden kennen wir, wenn das Gewissen angesprochen wird. Und das ist, was wir hier haben in diesem Text. Wir werden aufgerufen zu handeln, eine Erwiderung zu geben. Und das ist eine Gewissensangelegenheit. In dem Fall hat Gottes Wort unser Gewissen angesprochen. Jetzt kann es aber sein, dass Gott mir etwas sagen will oder mitgeben will, das nicht mit diesen Worten in der Bibel steht. Ich bin der Meinung, dass es heute immer noch so sein kann, wie manchmal in der Bibel, nicht alltäglich, aber manchmal, sodass jemand in zur biblischen Zeit merkte, Gott will etwas von mir, tu dies oder tu das. Zum Beispiel sagt der Heilige Geist zu Petrus, geh mit diesen Männern. Es ist vorgekommen, dass Christen, sensible Christen, ich denke jetzt an einen Mann, der den Eindruck hat, er sollte jetzt in der Nacht, es war wohl schon spät, aufstehen, aus dem Hause gehen. Er ist diesem Eindruck gehorsam. Er hat den Eindruck, er muss die Richtung einschlagen. Er geht. Er kommt zu einem Haus und hat den Eindruck, dort muss ich hinein. Er geht hinein. Dort, in diesem Haus, ist jemand dabei, sein Leben zu nehmen. Er hat die Gelegenheit, ihm ein Zeugnis zu geben und ihn zu bewahren davor. Das sind ganz sonderbare Führungen. Aber wie geschah das jetzt? Das geschah im Denken dieses Mannes. Er bekommt den Gedanken, dies sollte ich eigentlich tun. Jetzt, wie Sie sagten, soll das verglichen werden mit der Bibel. Ist das etwas, das biblisch wäre? Wenn jetzt jemand, und solche Fälle gibt es, gleichsam eine Stimme hört, nimm dein Leben, dann wissen wir, ist das nicht biblisch? So eine Stimme wäre nicht von Gott. Manchmal sind wir gleichsam aufgeschmissen, wir wissen nicht, ja, jetzt aus dem Haus gehen, was soll das? Ein persönliches Beispiel. Ich war ein Jugendlicher, war dabei nach Hause, wir wohnten auf dem Lande, außerhalb des Ortes. Ich war im Ort gewesen. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Jugendversammlung war oder eine Chorübung oder was immer es war. Und ich war jetzt dabei, nach Hause zu gehen. Es war dunkel. Als ich gerade am Rande des Ortes war, schaute ich über die Bahn hinweg und sah das Haus eines Schulfreundes oder Schulbekannten von mir. Und dort brannte wohl noch Licht. Und es war, als ob der Gott mir sagen wollte, ich sollte einmal dorthin gehen. Und dann bin ich dorthin gegangen. Das war natürlich ein bisschen schwierig für mich, einfach so mit urplötzlich an eine Tür zu klopfen. Aber so ganz abwegig war es auch nicht. Aber ich habe es dann getan. Klopfte an die Tür und dieser Schulbekannte, mit dem ich in die Schule gegangen bin, war zu Hause und zwar alleine. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, wir waren nicht Freunde, aber wir waren uns bekannt, er war wohl ein wenig jünger als ich, und wir haben zusammen gesprochen und ich durfte ihn zum Herrn führen. Im Zweiten Weltkrieg hat er sein Leben lassen müssen. Heute bin ich dankbar, dass ich das getan habe. Manchmal habe ich gemeint, Stimmen zu hören, beziehungsweise eine Eingebung gehabt, von der ich heute nicht mehr sagen könnte, dass das vom Herrn war. Ich weiß es nicht mehr. Es gibt Christen, Bibellehrer, die würden so etwas total ablehnen. Das ist Schwärmerei. Ich glaube nicht, dass das an der Tagesordnung ist, dass Gott das tut. Ich glaube, normalerweise müssen wir unsere Bibel lesen, und dies ist die Stimme, wie Sie, Bruder Rohr, sagten, dies ist die Stimme, auf die wir dann achten sollen. Ja? Und dann müssen wir uns darauf einstellen. Aber der Heilige Geist kann zu gewissen Zeiten gewisse Abschnitte in Erinnerung rufen, in gewissen Zusammenhängen, sodass geschichtliches Wort Gottes gleichsam zu einer besonderen Führung wird. Das gibt es auch. Das haben meine Frau und ich auch erlebt. Aber es ist immer noch dieses Wort, das uns, bitte?
Ja, ich denke an das Beispiel, als ich mal inniglich gebetet hatte, Herr, ich stehe dir zur Verfügung.
Ja.
Und zwei Tage später hatte ich etwas Post, aber das hat überhaupt gar nicht geeilt, dass die abgegeben wurde, aber mir hat es wirklich gedrängt,
ja,
dass ich in diesem Moment zur Post gehe. Und dort habe ich eine Frau getroffen, die ich dann, also mit der ich gesprochen habe, die in großer Not war und die ich später helfen konnte. Ich habe mir das immer so gedacht, wenn der Herr weiß, dass ich von ihm geführt werden will, dann gibt er mir Gedanken ein. Das heißt, er lenkt meine Gedanken auf etwas, zum Beispiel jetzt. Nicht? Warum musste ich gerade in diesem Moment zur Post gehen, als die Frau dort war? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, wie du das jetzt erklären würdest.
Ja, das ist im Denken. Gott.
Ja, Gedanken. Also.
Denn schließlich ist das ein Gedanke, der in Worte gefasst werden kann, zur Post gehen, ja? Das sind so und so viele Wörter, die man da gebrauchen kann, um diese Idee zum Ausdruck zu bringen. Ja?
Ich meine, das wäre aber nicht in der Bibel zu finden, also ist es kein Bibelwort, aber ich denke mir, dass...
Deshalb kommt das in Betracht, was Sie hier sagten, mit der Bibel vergleichen. Ist es etwas, das biblisch wäre, das Gott tun würde, so wie wir unseren Gott beschrieben haben in der Bibel? Ja? Einige würden natürlich sagen, nein, das stimmt nicht, die Bibel sagt uns das nicht. Die Verse, die wir dafür zitieren, sprechen nicht zu dem.
Ja, er sagt nicht direkt in der Bibel, Carol Jansen soll zur Post gehen, aber was er sagt ist, wandere in meinen Wegen. Und nee, wenn ich gewillt bin, in seinen Wegen zu gehen, und er weiß das, dann kann er mir zur Post lenken, also meine Gedanken auf die Post lenken, oder?
Ja, aber das würde noch nicht genügen, um diese Art von Führung zu belegen, zu berechtigen. Denn du denkst immer hin, dass Gott dir diesen Gedanken gegeben hat und dass Gott von dir wollte, dass du jetzt zu dieser Stunde dieses Tages zur Post gehen würdest. Ja? Und andere Ausleger der Schrift würden sagen, das sagt die Bibel nicht, dass er das tut bei seinen Kindern. Ich bin der Meinung, dass das in der Tat wohl in der Schrift so steht. Wir haben das nicht so sorgfältig beschrieben, aber wir bekommen den Eindruck, dass was wir erleben, in der Tat sich deckt mit dem, was dort in der Schrift erlebt wird. Nur, wir müssen auf beiden Seiten, glaube ich, vorsichtig sein. Auf der einen Seite müssen wir vorsichtig sein, dass dies nicht zur Tagesordnung wird und wir jetzt auf Stimmen hören gleichsam, oder auf Empfindungen und uns von daher regieren oder dirigieren lassen. Dann kann der Feind einspringen und das simulieren. Und das ist gefährlich. Auf der anderen Seite, das ganz von der Hand zu weisen und zu tun, als ob wir nur ganz nüchterne Christen, als ganz nüchterne Christen leben müssten, die selbst planen und so, dass es einigermaßen biblisch ist. Mir scheint, das geht auch zu weit. Ich glaube, dass Christus in uns lebt und uns führen kann, auch in unserem Denken. Aber eben hier ist der Haken. Wenn es so eine Führung gibt, dann ist es in unserem Denken. Und wir sollten vorsichtig sein, nicht zu stark Empfindungen haben zu wollen. Da liegt, glaube ich, die große Gefahr. Christen meinen, das müsste in ihren Gefühlen sein. Sie müssten gedrängt werden. Nicht, dass dieser Gedanke nicht Gefühle auslösen kann, aber wir müssen uns darüber Rechenschaft geben, dass es nicht in dem Bereich meines Empfindens lokalisiert ist. Das wäre zu diesseitig. Ja? Es ist zu fleischlich. Ich glaube nicht, dass Gott so vorgeht. Die Schrift sagt, dass der Heilige Geist, dass das Geistliche sich in meinem Denken abspielt. Viel zu viele Christen heute wollen mit ihren Gefühlen Gott, der auf der anderen Seite des unsichtbaren Vorhangs ist, wollen ihn mit ihren Empfindungen erleben. Dazu soll dann natürlich manches mithelfen, das Handgeben und die physikalischen Bewegungen und Musiktöne und so weiter, Bilder. Sehr viel soll jetzt dafür helfen. Aber die Bibel würde sagen, dies ist fleischlich. Das heißt, das sind Diesseitigkeitsmittel, die hier herangezogen werden, damit wir das Jenseitige erleben. Das kann irreführen. Wir müssen hier vorsichtig sein. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die ruhig, um zu kontrollieren. Denn hier ist auf diesem Gebiet wird sehr viel gesagt und getan. Wenn wir nicht den Weg hier klar wissen, können wir irregeführt werden. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, um auf den Text zurückzukommen, diese Stimme ist das Geschriebene. Natürlich, wenn Gott in der Wüste akustisch gesprochen hat, zum Beispiel zu Mose, strecke deine Hand aus, dann war das wahrscheinlich eine akustische Stimme. Auf jeden Fall weiß Mose, wenn es ein innerer Gedanke ist, das soll er tun. Wir wissen nicht mehr genau, wie Gott sich da mitgeteilt hat. Aber wenn Gott zu Israel spricht, und ganz besonders, wenn der Schreiber jetzt zu den Briefempfängern schreibt, dann ist dieses Wort die Stimme Gottes, auf die sie hören sollen. Sie brauchen jetzt nicht auf eine andere zu warten. Jetzt fällt mir noch gerade ein, es ist noch eine andere Form von Sprechen. das viele Christen meinen, erleben zu müssen. Und das ist eine, besonders in der stillen Zeit. Sie lesen ihre Bibel und dann seit vielen Jahren jetzt schon, hauptsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg scheint mir, ist dieses Denken aufgekommen. Vielleicht kommt es auch aus dem Angelsächsischen, ich weiß nicht. Aber immer wieder in christlichen Kreisen, wo auf Freizeiten und so weiter, wo darauf gedrungen wird, wirklich ernst zu machen mit dem Herrn, mit einer stillen Zeit, da wird darauf betont, da wird darauf Wert gelegt, es wird betont und Wert darauf gelegt, dass wir nun immer wieder fragen sollten, was sagt der Text mir? Kennen Sie das? Und an der Stelle liegt Gefahr. Es sind viele Christen, die sind jetzt, kommen in Verlegenheit und die können nicht sagen, dass der Text mir etwas sagt. Die lesen dann den Text, wie zum Beispiel diesen, und jetzt soll ich soll erstens lesen, was er da sagt, und zweitens soll ich jetzt fragen, was sagt der Text mir? Und dabei sind sie in eine Mentalität hineingekommen, wo sie zweierlei unterscheiden, was hier geschrieben steht und was mir jetzt mitgeteilt wird. Und das ist ein Fehler. Was sagt der Text mir? Nun, was hier geschrieben steht. Das ist, ich glaube, diese Frage sollten wir gar nicht stellen. Ich sollte natürlich fragen, was habe ich jetzt von diesem Text oder was könnte ich anwenden? Was wäre jetzt für mein Leben hier besonders wertvoll für den heutigen Tag? Aber wenn ich frage, wenn ich die Frage so formuliere, was sagt der Text mir, dann ist es, wie wenn ich eine zweite Mitteilung erwarte. Und das ist fast barthianisch. Das heißt, Barth sagte, die Schrift als solche ist nicht Gottes Wort, sondern sie wird zu Gottes Wort, wenn sie mich trifft. Viele Christen pietistischer Prägung wissen nicht, dass sie hier barthisch denken. Ja? Wobei Barth überhaupt kein Pietist war und hat die Pietisten fast gehasst. Ja? Gegen Ende seines Lebens war er wohl etwas versöhnt mit ihnen. Aber und dennoch ist hier eine Parallele. Und so kommt es, dass wir immer wieder auch in Liedern heute sagen, Gott spricht durch sein Wort. Es gibt ja dieses Liedchen, sprich durch dein Wort zu mir. Wie heißt es? Diese Formulierung, die wir heute sehr oft finden, besonders auch in Liedern, da sollten wir vorsichtig sein. Ich meine, wir sollten solche Lieder nicht singen. Oder wenigstens, wenn ein Vers, das was du sagst, diesen Vers auslassen, wenn die anderen Verse sonst gut sind, ja. Ich finde, das ist eine Gefahr. Ich sollte mir bewusst sein, dieses Wort ist es, was Gott zu mir sagt. Ich gebrauche manchmal das Beispiel, um das klar zu machen. Manchmal leben wir ja in zwei Welten. Die Wirklichkeitswelt ist die, wo wir nun mit der Wirklichkeit umgehen. Und dann haben wir die geistliche Welt, wo wir tatsächlich irreal vorgehen, ja. Das ist so wie zwei Räume. Ich bin jetzt in diesem Raum und das ist der geistliche Raum und dann gehe ich aus der Tür raus und dann bin ich in der Wirklichkeit. Also im geistlichen Raum gebrauchen wir solche Ausdrücke, sprich durch dein Wort zu mir und so weiter. Aber wenn wir jetzt aus dem Raum sind, meine Frau und ich machen einen Spaziergang und wir sprechen miteinander und dann sage ich zu ihr, sprich doch durch dein Wort zu mir. Ja, dann kann sie auf die Idee kommen, was ist mit meinem Mann passiert? Sollten wir vielleicht doch einen Arzt aufsuchen? Nicht wahr? So spricht man nicht. Ich könnte auch andere Beispiele gebrauchen, wo wir im geistlichen Raum eine Art kanaanäische Sprache haben, die in der Wirklichkeit gar nicht ankommt. Die Leute denken, was sagt er jetzt, ja? Es ist, auf der einen Seite gibt es eine Sprache, die wir sprechen, die die Welt nicht verstehen kann, aber sie ist dennoch eine Wirklichkeitssprache. Das hat Wilhelm Busch erkannt, als einmal mit einem Sportler sprach. Die Sportler führen eine Sprache, die der Laie manchmal nicht versteht. Ja? Was ist ein Foul? Ja? Wer nicht von Fußball etwas weiß, der weiß gar nicht, was Foul ist. Ja? Und so weiter. Und dann merkt er, aha, der Sport. Und dann sprach er mit dem Sportler, ja, viele Leute verstehen doch nicht, was sie da sagen. Nun, wenn man sich für den Fußball interessiert, dann wird man sich auch für die Sprache interessieren. Aha, dachte Busch. Wenn wir manchmal Wörter gebrauchen, die der Weltmensch nicht verstehen kann, dann sollte er sich vielleicht für das Christentum interessieren. Dann würde er vielleicht auch diese Ausdrücke kennenlernen. Heiligung. Ja, ein Weltmensch weiß nicht, was Heiligung ist. Versöhnung. Ja, das kennt er vielleicht schon. Kennt er schon im Alltag. Es gibt gewisse Ausdrücke, besonders Fremdwörter, die versteht man nicht. Wir sollten uns bemühen, sie deutlich zu machen und eine Brücke zu schaffen. Aber manchmal sind das Ausdrücke, die wirklich eine ganz andere Wahrheit zum Ausdruck bringen, die in der Welt gar nicht bekannt ist. Und deshalb ist es schwer. Und deshalb muss man die Leute lieben und gewinnen, bis sie so weit sind, dass wir ihnen diese Dinge erklären können. Aber genug davon. Wenn wir unsere Bibel lesen, dann sollten wir uns trainieren, sollten wir uns üben in dem Gedanken, dieses Wort, das ich jetzt lese, das ist das Wort Gottes an mich. Vielleicht ist der Text nicht unmittelbar für mich. Das heißt, er spricht mir nicht, das heißt, ich bin nicht der Adressat. Es war jemand in der Geschichte. Dann kann ich aber anwendungsmäßig etwas daraus lernen. Also, ich glaube, wir haben genug darüber gesprochen, gehen wir weiter. Darum, so wie der Heilige Geist sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen. Was heißt verhärten? In Markus, ich sagte Ihnen gestern Abend, wie bitte?
Hier steht verstockt.
Verstockt. Aha. Das ist nun ein stärkeres Wort, nicht wahr? Verstocken, da denken wir an eine Unmöglichkeit, überhaupt oder wahrzunehmen. Das Wort ist eigentlich verhärten bzw. insensibel machen oder insensibel werden. Wörtlich würde es wohl heißen, nun?
Verschließt eure Herzen nicht.
Ja, das ist der Gedanke, verschließen. Das ist eigentlich der Gedanke, ja. Nehmen wir das Beispiel von den Jüngern nach der Speisung der 5000. Jesus entlässt die Jünger, schickt sie aufs Wasser. Sie sollen rüberfahren zur anderen Seite. Er geht auf den Berg und betet. Während der Nacht kommt ein Sturm auf, wie er sehr schnell das tun kann, in Palästina auf dem Galiläischen Meer. Und die Jünger leiden Not, haben Angst. Zudem kommt noch jemand auf dem Wasser gelaufen, was ja etwas Unerhörtes ist, Ungesehenes ist. Und sie denken natürlich selbstverständlich an ein Gespenst. Und dann kommt Jesus natürlich, wie wir wissen, ins Boot. Er sagt, ich bin's, und er kommt ins Boot und der Sturm wird gestillt. Und dann sagt Markus uns, warum die Jünger Jesus nicht erkannten, als er dort auf dem Wasser lief und zu sehen war. Warum meinten die Jünger, er sei ein Gespenst und nicht wirklich Jesus? Weil ihre Herzen verhärtet waren über den Broten. Eine erstaunliche Aussage. Was ist da geschehen? Wir müssen uns jetzt müssen wir denken, ja? Denn die Aussage selbst ist so kurz, dass wir nicht verstehen können, was ist da geschehen. Jetzt müssen wir uns überlegen. Wir müssen uns das vorstellen. Gehen wir noch einmal zurück zum Tag vorher. Die Sonne scheint. Viele Tausende von Menschen haben ihre Arbeit verlassen, sind Jesus nachgeeilt. Tausende von Marien gleichsam, ja? Maria hat ja auch ihre Arbeit vernachlässigt. Das müssen Sie ja feststellen, ja? Sie haben eine Reaktion darauf, das Ergebnis ist, dass Sie Jesus nicht erkennen. Sie haben eine Realität gesehen, die Sie aber blind macht für die Realität. Mir scheint, dass Folgendes stattgefunden hat. Die Realität haben sie eingeordnet in die natürliche Welt. Es war eine Realität, aber sie gaben nicht genügend Acht darauf, dass es nicht die übliche Realität war. Das heißt, sie haben Jesus für selbstverständlich genommen, haben ihn eingeordnet in ihre Welt und ihn für selbstverständlich genommen. Das ist genau das, was wir tun. Wir haben Jesus erlebt, die Sündenvergebung erlebt, und es ist nicht mehr eine Sache des Verwunderns. Wir nehmen es für selbstverständlich. Wir können in Gottesdienste gehen und hören aus dem Himmel gleichsam, ja? Aber wir haben unser Christentum eingeordnet in unsere Welt. Das gehört einfach zu unserer Welt. Ist nichts Besonderes mehr. Wir gehen in den Gottesdienst. Es gibt Christen, entschuldigen Sie, viele denken sich nicht viel dabei, aber ich glaube, es gehört dazu. Die legen sich einen Kaugummi in den Mund und während des Gottesdienstes kauen sie. Mir sagt das, sie haben die ganze Angelegenheit eingeordnet in ihre Welt und alles ist jetzt natürlich geworden. Sie nehmen es für selbstverständlich, sie nehmen es einfach hin. Es ist nicht etwas Besonderes für sie jetzt, etwas Unmittelbares. Die meisten Christen gehen in die Versammlung der Gläubigen oder in die Kirche und in den Gottesdienst oder in die Predigt, wie man es jetzt nennen will, und erwarten doch nicht, dass von ihnen erwartet wird, etwas zu tun. Sie gehen doch, um etwas entgegenzunehmen. Ein anderer wird handeln, der Prediger, der Pfarrer. Sie werden jetzt sitzen, höchstens singen. Und dann auf Kommando, wie Professor Rohrer gesagt hat, auf Kommando stehen, auf Kommando sich wieder hinsetzen, auf Kommando stehen, auf Kommando wieder hinsetzen. Das Glaubensbekenntnis vielleicht noch sprechen und so weiter, aber das kann man ja mitsprechen. Vielleicht Amen sagen, das kann man so mechanisch machen. Ja? Das ist eingeordnet in meine Welt. Das ist nicht, wie Paulus einmal sagt, von den Korinthern, sie unterscheiden nicht den Leib des Herrn. Wenn sie das Mahl nehmen, sind sie sich nicht bewusst, sie geben sich nicht Rechenschaft darüber, dass dieses Brot jetzt von etwas ganz Besonderem spricht. Und wenn sie das Abendmahl einnehmen, ist es wie wenn sie zum Mittagessen gehen würden. Nicht als ob dies eine Mahlzeit wäre. Nur was ihre Reaktion betrifft, ist hier nichts weiteres, als wenn sie essen würden. Es ist, Sie sagen, es ist Abendmahl, aber Sie denken nicht, dass hierbei an einen zu gedenken ist, der sein Leben für uns gab. Das bewegt einen nicht mehr, ist nichts Besonderes mehr. Ja? Man spürt nichts mehr. Verstehen Sie? Man ist insensibel für die Jenseitige. Man denkt nicht, dass dies etwas eine ganz andere Welt ist. Man hat das Jenseitige eingeordnet in die natürliche Welt. Verhärtung. Ich glaube, wenn wir das so sagen, verstehen wir, dass vielleicht die meisten Christen so leben. Sie haben ihr Christentum eingeordnet in ihre Welt. Das gehört zu ihrer Welt. Sie sind zwar Christen, aber die Sache mit Jesus ist nichts Besonderes mehr für sie. Sie wundern, sie haben das Verwundern, dieses Kind, diese Kindlichkeit, dieses Staunen ist ihnen entgangen. Wenn ich so weit komme, dann muss ich mir sagen, Herbert, du bist krank. Wenn mir wenn ich nicht mehr fähig bin, mich zu wundern über was ich hier lese, mich zu freuen, dann muss ich mir sagen, hier ist etwas nicht ganz im Klaren. Was ist dann in der Ordnung? Was muss dann getan? Was ist dann an der Reihe? Buße. Buße. Worüber? Was habe ich jetzt gemacht? Meine Liebe ist erkaltet, denn die Liebe macht sensibel. Liebe macht sensibel. Die Liebe ist erkaltet. Und dann muss ich einfach bekennen, Herr, vergib mir. Ich liebe dich nicht mehr, wie ich lieben sollte. Ich bin insensibel geworden. Du bist mir ein gewöhnlicher geworden. Oft beten wir auch so. Meine Frau und ich haben erlebt, dass wir zwar beteten für eine gewisse Sache und dann merkten und dann geschah einfach nichts. Aber es musste etwas geschehen, dachten wir. Und dann sind wir mit einmal, es ist ernst geworden. Der Herr lässt es oft so weit kommen, dass es für uns wirklich existenziell wird. Wir beten oft so selbstverständlich. Ich komme in manche Gemeinden und dann gibt es auch manchmal Gebetsgemeinschaft. Aber die Art und Weise, wie man betet, dann frage ich mich, denkt er an, was er betet oder sagt er hier etwas auf? Denkt er daran, dass er hier zu Gott spricht? Oder spricht er ein Gebet, wie man das so schön manchmal sagt? Der Bruder sowieso wird noch ein Gebet sprechen, ja? Aufsagen. Wird zu Gott reden, ja? Das ist etwas Besonderes. Gott mache uns sensibel. Vorsicht, aber das ist nicht etwas, das wir mit dem Fleisch erleben, wie wir schon vorhin sagten, sondern geistlich sensibel. Verhärtet nicht eure Herzen, wie es in der Herausforderung. Sie haben da wahrscheinlich Verbitterung. Habe ich recht? Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich immer wieder die Übersetzungen in Frage stelle. Aber ich bin doch wirklich enttäuscht manchmal über die Art und Weise, wie wiedergegeben wird. Das hat mich natürlich auch genötigt, mal ganz neu anzufangen, abzuschreiben. Das fing mir in der Familie an, als ich für die Kinder den Text mal neu ausschrieb, damit er für sie deutlich war in der Familienandacht. Und in der Predigt habe ich dann gemerkt, ich war nicht ganz zufrieden mit der Formulierung, da fing ich neu an. Heute bin ich so weit, dass fast jeder Text, über den ich predige, ich neu ausschreibe. Noch einmal kontrolliere, wie steht es denn eigentlich im Grundtext. Und das ist jetzt so weit, dass ich eine ganze Anzahl von neutestamentlichen Briefen ganz neu überarbeitet habe. Deshalb habe ich oft einen anderen Text, wie Sie den haben. Manchmal lautet er fast genauso wie Ihr Text, aber an gewissen Stellen wird es dann klar, dass man neu überdenken muss. Ich konsultiere natürlich auch sehr viele Kommentare und Übersetzungen. Und nicht alles, was ich hier schreibe, ist neu. Bei weitem nicht, vielleicht das Wenigste. Ich suche mir dann das Wort, das am treffendsten ist. Ja? Und dann finde ich es manchmal vielleicht bei Lange und manchmal vielleicht bei der konkordanten Übersetzung, manchmal bei Schlatter, ein Wort, das gerade dieses trifft. Man muss dann suchen, wo man den besten Ausdruck findet. Hier scheint mir es der beste Ausdruck vom Griechischen her, Herausforderung. Ein Wort, das wir heute verstehen, nicht wahr? Verbitterung, glaube ich, würde zu weit gehen an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass die Leute verbittert waren, aber sie haben Gott herausgefordert mit ihrer Art. Und das können auch wir tun, wenn wir nicht vorsichtig sind. Wenn wir ein verhärtetes Herz haben, dann können wir Gott herausfordern. Wie in der Herausforderung geschah am Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe setzten und meine Werke 40 Jahre sahen. Darum war ich entrüstet über jenes Geschlecht und sagte, immer irren sie im Herzen. Immer irren sie im Herzen. Das ist des Menschen Herz. Was ist der Wert eines Studiums des Volkes Israels im Alten Testament? Der Wert ist dieser, dass ich erfahre, wer ich bin und wie Gott mit uns Menschen umgeht. Israel ist ein Beispiel von allen Menschen. Die Wege Gottes mit Israel sind ein Beispiel von den Wegen Gottes mit allen Menschen. Das ist der Wert des Studiums des Volkes Israels. Wenn Gott sagt, Israel hat sich dort verhärtet, beziehungsweise immer irren sie im Herzen, dann ist das eine Aussage für über jeden Menschen. Und so darf ich wissen, wenn ich diesen Text lese, nicht nur Israel ist so, ich habe so ein Herz. Denn das Herz eines Juden ist nicht anders als das Herz eines Heiden. Jeder von uns hat von Natur aus so ein Herz. Und wenn Jesus nicht eingezogen wäre in meinem Herzen, in mein Herz, würde ich immer noch so denken. Wir tendieren immer zu irren. Ein Mensch mag klug sein, noch so gescheit sein, aber in Sachen Gott irrt er immer. Wir Menschen haben die höchste Fähigkeit, in wichtigsten Angelegenheiten total zu irren in unseren Empfindungen der Wahrheit, über die Wahrheit, die falschen Auffassungen zu haben. So ist es, dass ein Philosoph, ein großer Theologe, wenn er nicht den Heiligen Geist hat, total daneben ist, wenn es um die Wahrheit geht. Und ein einfacher Bauer in Württemberg, wenn er seine Bibel liest, trifft die Wahrheit haargenau und kann den besten Rat geben. Und der Theologe starb, wenn er noch die Fähigkeit dazu hat. Ehrlich ist, immer irren sie im Herzen. Und sie und ich müssen uns dieses immer sagen und sagen, Herr, ich bin abhängig von dir. Lenke mich in meinem Denken, damit ich auf die Wahrheit stoße. Von mir aus gesehen würde ich vollkommen daneben treffen in meinem Versuch zu finden, was ist die Wahrheit. Sie kannten nicht meine Wege. Ein kleines Beispiel kam mir in den Sinn, als ich mich fragte, was heißt das, den Weg kennen? Kannte Israel wirklich nicht die Wege Gottes? Nun, in einem gewissen Sinne schon. Sie hatten die Geschichte, denken wir jetzt an das Israel in der Wüste. Das Gesetz ist vielleicht zum Teil gegeben, vielleicht nicht. Sie haben also, wollen wir einmal sagen, sie haben schon die 10 Gebote bekommen. Aber so viel von ihrer Bibel haben sie nur, bis zu 2. Mose 20 vielleicht und einige Kapitel nach dem. So viel haben sie und so viel kennen sie. Sie haben die Geschichten von Abraham, von Josef und jetzt wissen sie, was sie selbst erlebt haben dort in der Wüste. So viel kennen sie. Warum sagt Gott, sie kannten nicht meine Wege? Jetzt dieses Beispiel. 2 Leute fahren in einem Auto, sind unterwegs im Urlaub. Sie kommen vielleicht vom Norden Deutschlands und sind jetzt hier im Schwarzwald und versuchen jetzt ihren Weg zu finden zu ihrem Urlaubsort. Und jetzt sind sie vielleicht über Baden-Baden nach Freudenstadt gefahren. Und wie geht's jetzt weiter? Irgendein kleiner Ort dort im Schwarzwald peilen sie an. Jetzt schauen sie auf die Karte und der eine hat die Karte und der andere soll fahren. Und jetzt schaut er auf die Karte und sagt, also da ist Freudenstadt, da ist die B so und so oder wie immer die Straße heißt. Und wenn man da an die Kreuzung kommt, jetzt muss ich es mal bei Ihnen sagen, jetzt sieht er, kommt man von hier, von oben und hier und da geht die Straße so. Also muss man links fahren, sagt er sich. Jetzt sagt er zum Fahrer, wir fahren jetzt die Straße von Freudenstadt Richtung dieser Stadt und wenn wir dorthin kommen, dann müssen wir links fahren. Er kennt, er weiß, wie die Straße ist. Hier ist sie, ja, er kennt sie. Aber wenn er jetzt der Straße entlang fährt, wird er die Straße nicht finden. Er fährt in die falsche Richtung. Er kommt jetzt zur Straße, jetzt heißt es links, also fährt er da. Er findet nicht, er kennt nicht die Straße, die er fahren soll. Warum nicht? Ah, er kannte doch die Straße, hier ist sie doch.
Aber die Straße in Wirklichkeit, die kennt er nicht. Warum nicht? Er hat falsch gelesen. Dreh mal die Karte um. Und lass die Karte, wo Nord ist, da lass man wirklich Nord sein. Ja. Und jetzt stell dich einmal vor, du bist jetzt im Auto und diese Karte ist jetzt die wirkliche Straße. Der Fehler ist, dass was hier ist, nicht mit der Wirklichkeit in Verbindung gebracht wird, zur Genüge. Er muss sich jetzt vorstellen, nicht von hier aus ist es links, sondern so, also rechts. Ja. Wir lesen unsere Bibel oft so. Wir kennen, was hier geschrieben steht. Aber wir sind nicht fähig, dieses in Verbindung zu bringen mit der Realität. Und so kennen wir in der Praxis nicht die Wege Gottes. Wir wissen viel, aber wir kennen es nicht aus der Erfahrung. Das ist die Möglichkeit, die gegeben ist in unserem Leben. Wir müssen uns darüber Rechenschaft geben, dass wir nicht fähig sind von uns aus. Und wir brauchen wirklich Hilfe, die Schrift in Verbindung zu bringen mit der Praxis. Wir sprechen da sehr schnell von Theorie und Praxis. Es ist eigentlich etwas mehr als das, aber ich glaube, das Beispiel kann uns helfen. Sie kannten nicht meine Wege, weil sie nicht bereit waren, wirklich Realität aus den Wegen Gottes zu machen, aus dem Willen Gottes zu machen. Wie ich in meinem Zorn schwur, wenn sie in meine Ruhe eingehen, dann so und so. Der Satz ist unvollständig, aber wir kennen diese Sprache, ja? Dann wird so und so etwas geschehen. Nun, ich bin länger stehen geblieben bei diesen Versen, als ich dachte. Ich dachte, ich würde weiterkommen. Aber es war doch einiges zu erklären. Und entschuldigen Sie, wenn ich manchmal zu sehr ins Detail gehe. Vielleicht ist das nicht immer nötig.
War erforderlich, nicht
mehr nötig. Ich glaube, wir haben gesehen, dass wir wirklich abhängig sind von unserem Herrn, aber wir müssen auch bereit sein, bereit zu werden, bereitwillig zu sein. Jemand hat es so gesagt in Bezug auf den Willen des Herrn. Herr, ich will bereit sein, deinen Willen zu erkennen. Mache mich wirklich bereit, bereit zu sein, deinen Willen zu erkennen. Ja? Wir brauchen das. Wir sind von Natur aus Menschen, die auch als Christen, vielleicht darf ich dies noch hinzufügen, viele Christen haben die Meinung, dass wenn sie wiedergeboren sind, sie innerlich schon verändert sind und sie sind nicht mehr, was sie früher waren. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht aus einer Überbetonung der Wiedergeburt, vielleicht aus einem Missverständnis von Römer 7. Sie denken nicht, dass Römer 7 für Christen ist. Sie denken, das ist eine Beschreibung eines unbekehrten Menschen. Sündiger Mensch und so weiter. Ich bin zu der Auffassung gekommen, dass wir als Christen immer noch genauso verdorben sind wie jeder unbekehrte Mensch. Wir sind im Wesen nichts anderes. Es ist nicht so sehr, dass Gott uns verändert hat, als dass ein anderer in mir und bei mir wohnt. In dem Maße, wie er auf mich einwirkt, in dem Maße bin ich anders. Aber mein Wesen, mein eigentliches Wesen, ist immer noch verdorben. Ich tendiere immer noch zum Bösen hin. Und ich bin immer noch von Natur aus unfähig. Es ist nur Christus in mir, der den Unterschied macht. Wir müssen also ganz neu anfangen, unsere Abhängigkeit vom Herrn zu erkennen.